Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Herzlich willkommen bei Ausgeglaubt. Heute sprechen wir über das Thema Applaus oder Absolution. Das sind schon zu viele P's für einen Sprecher ohne Spuckschutz. Und es geht um das Thema Reue im Rampenlicht. Wir wollen drüber sprechen, was öffentliche Erwartungen sind an Entschuldigungen, die in der Öffentlichkeit gemacht werden, wie sich die auch verändert haben in den letzten Jahrzehnten und was eine christliche Perspektive auf öffentliche Vergebung, Reue, Entschuldigung und vielleicht sogar Absolution sein könnte. Manu, schön, dass wir zusammen hier im Studio sitzen.
Ja.
Es ist Montagmorgen, du wirkst ausgeschlafen, aufgeräumt und bist erstaunlich businessmäßig angezogen heute.
Ja, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe gedacht, warum nicht auch mal wieder so ein Hemd montieren, das ich mir vor 15 oder 20 Jahren gekauft habe für allfällige Trauungen und Beerdigungen und dass die seither unbenutzt in meinem Schrank warten. Und da war ich gerade in Montagslaune, deshalb.
Genau. Wir haben dich geinfluenced. Letzte Woche war Ratssitzung und da sind hier im Haus alle mit Hemd, manchmal mit Krawatte unterwegs. Und jetzt hast du gedacht, ja, ich passe mich auch an. Aber es ist keine Ratssitzung diese Woche.
Nein, aber man kann ja auch so.
Aber es steht hier echt wahnsinnig gut. Also jetzt wirklich ohne Ironie.
Ja, vielen Dank. Man darf sich auch sonst hübsch machen.
Meine einfach. Frau würde sagen, ein Hemd ohne Applikation ist einfach immer besser. Hey Manu, wir haben noch ein bisschen Feedback gekriegt. Ein Feedback möchte ich mal aufgreifen, weil du die Idee nämlich selbst auch schon hattest. Sabine hat uns geschrieben, dass sie es schade findet, dass wir zwar einerseits traurig sind über den Mitgliederschwund in der Kirche, den Bedeutungsverlust von Kirche, aber dann selbst nie über einen Gottesdienst sprechen, den wir selbst besucht haben und da mal über eine Predigt reden. Könntest du das vorstellen, dass wir das mal tun?
Ja, ich kann mir das gut denken. Es ist ja so, wir haben das ja sogar mehrmals in den letzten Jahren schon in Erwägung gezogen, ob wir das mal irgendwie als eine eigene Staffel machen sollen, quasi wir besuchen verschiedenste Gottesdienste und unterhalten uns danach darüber, was waren unsere Erfahrungen, unsere Eindrücke, was hat uns überzeugt, was hat uns gar nicht überzeugt und so weiter. Ich fände das nach wie vor sehr spannend und wäre da auch bereit für grenzüberschreitende Erfahrungen in verschiedenen Kontexten. Ich finde es einfach noch schwierig, das dann umzusetzen, wenn uns dann nicht alles gefällt oder wenn wir auch Dinge ganz, ganz schrecklich fanden und das ist ja nicht völlig ausgeschlossen, dass das passiert, dann ist es schwierig, jetzt, auch wenn man dann die Namen nicht nennt und so, das kriegen ja Leute doch mit, wo wir jetzt waren und ich habe keine Lust jetzt Pfarrpersonen und Pastorinnen und wen auch immer oder auch dann gute, wohlmeinende GottesdienstbesucherInnen vor den Kopf zu stoßen oder zu verletzen. Das fände ich jetzt eher schwierig. So.
Ja, also ich habe drei Gründe, die dagegen sprechen, dass ich das tun möchte. Das eine ist, es wäre dann ein weiterer Arbeitstag am Sonntag.
Ja, ja.
Nein, das find ich wirklich was anderes, ob ich einen Gottesdienst besuche, einfach als Gast, als ein Kirchenmitglied, was da mitfeiert, oder ob ich mir die ganze Zeit Notizen mache für den Podcast. Das ist Grund eins. Grund zwei ist, ich besuche gar nicht so gerne Gottesdienste am Sonntagmorgen. Das habe ich hier auch schon mehrmals erklärt. Und Grund drei ist, ich finde es mega unfair, wenn wir beide dann über einen Gottesdienst sprechen, den wir besucht haben, ohne dass die Predigerin oder der Prediger, die Pfarrperson, sich dazu äußern kann. Und dann hätten wir quasi sowas wie ein Predigtnachgespräch als Podcast.
Ja.
Ja, nicht so mein Ding. Nicht so mein Ding. Ich habe Predigtnachgespräche schon an der Uni gehasst. Ich finde es immer wahnsinnig langweilig.
Ja, und es ist ein bisschen dann anmaßend, wenn wir dann die Deutungshoheit einnehmen über einem Gottesdienst, den wir erlebt haben und das Ganze ausbreiten vor Tausenden von ZuhörerInnen, die dann mutmaßen können, wo wir jetzt letzten Sonntag gewesen sind.
Und ja, und so. Es wäre ja auch nur lustig, wenn wir das offenlegen, oder? Also ja, ja, ja. Hast du auch noch irgendwie Feedback erhalten, über das wir sprechen müssen?
Ja, also ich habe Feedback erhalten und auch Diskussionen geführt noch auf Social Media, die vielleicht auch in unsere heutige Folge einfließen können. Es ging vor allem um diese pfingstlich-charismatischen Leitfiguren, die wir in der letzten Folge auch zur Sprache gebracht haben, unter anderem eben Leute, die als Propheten und Heilungsprediger in den USA Millionen von Menschen in den Bann ziehen und jetzt die letzten Monate durch Mike Winger, durch diesen YouTuber und Theologen, der da auch investigative Videos macht, demontiert wurden oder der absolut der Manipulation, des Betrugs, auch sogar der Grenzüberschreitung des spirituellen Missbrauchs überführt wurden. Das ist eine ganze Reihe von Prophetinnen und Propheten. Es sind eigentlich fast nur Männer, die er sich da vorgenommen hat. Und da habe ich Diskussionen geführt mit Leuten. Ist das die richtige Art, jetzt hier über YouTube-Videos Leute abzuschießen? Es gab sogar eine Predigt in einer größeren Kirche, die darauf Bezug genommen hat und dann sogar meinte, was dieser YouTuber da macht, indem er diese geistlichen Größen bloßstellt, das wäre mindestens genauso schlimm wie das, was diese Männer sich zu Schulden haben kommen lassen. Das finde ich dann doch schon wieder sehr nahe bei einer Opfer- und Täterumkehr, beziehungsweise eine völlige Verkennung der Situation, dass Manipulation und Betrug und Lüge, die in aller Öffentlichkeit passiert.
Ich finde, das ist genau das Stichwort. Es ist ja in aller Öffentlichkeit passiert. Genau. Und diese Typen haben ja alle eine gigantische Öffentlichkeit. Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Max Müller irgendeinen Fehler gemacht hat und jetzt zerrt man das an die Öffentlichkeit und sagt, Max, du Schwein, und alle schlagen auf ihn ein, sondern das sind ja alles eigentlich Imperien. Die da jetzt ins Wanken geraten. Die haben ihre eigenen Möglichkeiten, die haben Anwälte, die haben Kommunikationsdienste und die haben halt wirklich Scheiße gebaut in der Öffentlichkeit, haben öffentlich das Vertrauen von Menschen verspielt und kriegen jetzt dafür die Rechnung präsentiert.
Ja, und man darf sogar sagen, der YouTuber Mike Winger, der hat, ich glaube, mit allen, die er da demontiert, zuerst versucht, das persönliche Gespräch zu führen und sie unter vier Augen zu stellen. Und das hat, glaube ich, bei keiner einzigen Person, ist das überhaupt auf Interesse gestoßen, hat nichts gebracht. Und deshalb finde ich den Schritt an die Öffentlichkeit, finde ich völlig gerechtfertigt. Und ich glaube auch, man kann diesem Typen vieles vorwerfen, aber sicher nicht, dass er das einfach aus Sensationslust macht. Das ist ein ganz konservativer evangelikaler Typ, der selbst tiefgläubig ist und eigentlich ein ganz, ganz steiles Ethos des geistlichen Dienstes hat. Und darum findet man, kann solche Scharlatane nicht ungestraft davonkommen lassen. Man muss das ans Tageslicht bringen, um der Glaubwürdigkeit der Kirche willen. So, das ist seine, das ist jetzt nicht irgendein, sag jetzt mal, da gibt's ja auch so atheistische Influencer, die dann sich auf alles werfen, was irgendwie passiert in kirchlichen Kreisen, um Glaube, Christentum, Religion per se abzuschießen. Das ist überhaupt nicht seine Absicht. Also ich finde das spannend, aber das führt uns auch schon in die Nähe dessen, was wir heute besprechen wollten. Gell?
Genau, aber lass uns die Reihenfolge einhalten, Manu. Wir haben das Stoßgebet und das Halleluja vor uns und du hast vorhin gesagt, du trägst ein Hemd, das du für Hochzeiten und Beerdigungen gekauft hast.
Ja. Ja, dann ich hab, genau.
Leg mal los mit deinem Stoßgebet, das leider nichts mit einer Hochzeit zu tun hat.
Stoßgebet! Ja, letzte Woche ist es geschehen. Ich habe ja, glaube ich, schon mal vor 2-3 Wochen erzählt, dass unser kleinster Zwerghase mich wach gehalten hat, beziehungsweise uns sehr beschäftigt hat, weil wir den jeden Tag einfangen mussten, um ihm eine Medizin zu verabreichen. Und ich habe das Gefühl gehabt, er hätte sich erholt die letzten Tage. Es ging ihm ein bisschen besser und so. Er war ja so irgendwie erkältet. Irgendein Virus hat er sich eingefangen. Unser kleiner Nano, ein schwarzes kleines Zwerghäschen. Und dann habe ich vor ein paar Tagen wollte ich die Hasen füttern am Morgen und dann ist er nicht rausgekommen. Wir haben so ein Türchen, das wir aufmachen, da können sie ins Außengehege und dann sind nur die zwei anderen Hasen gekommen und Nano ist nicht gekommen und dann habe ich schon das Schlimmste befürchtet und als ich dann die Tür zum Gehege aufgemacht habe, da lag er da tot auf dem Brettchen. Und ich muss schon sagen, ich bin ja jetzt nicht unbedingt für meine Tierliebe bekannt.
Ja, wir erinnern uns an die Folgen zu den Meerschweinchen.
Kann sein.
Ja.
Ja, stimmt. Genau, also wir haben das ja schon öfter mal gestreift, obwohl ich sagen muss, genau, ich habe sehr gerne Tiere, aber ich habe Zweifel an Konzept Haustiere, aber egal, ich habe einfach dann schon gemerkt, es ist erstaunlich, wie lieb man solche Viecher dann doch kriegt, obwohl ja, das ist ja noch keine Katze, mit der man irgendwie im Wohnzimmer schmusen könnte oder irgendwie so, sondern das sind die Hasen, die waren draußen im Gehege, wir haben die nie richtig gestreichelt oder so, wir konnten die nie herzen, weil die halt fliehen und sich nicht wohlfühlen und man die zwingen müsste und das wollten wir nie tun. Und obwohl man sie eigentlich fast nur von der Ferne wahrgenommen hat und ihnen dann jeden Tag irgendwie Löwenzahn ins Gehege legt und so, aber ich habe ehrlich gesagt, ich habe gerade kurz so geweint, es hat mich wirklich so überkommen, als ich den gesehen habe und unsere Tochter hat wirklich getrauert um ihn und dann haben wir ihn dann im Garten beerdigt und Blumen gepflanzt darüber und unsere Tochter hat ihm noch einen Brief geschrieben und Fotos ausgedruckt von ihr mit dem Hasen und so und es war irgendwie schon herzzerreißend und ich habe gestaunt, was für eine Beziehung man zu einem Tier aufbauen kann, das hätte ich mir jetzt so nicht gedacht. Ich habe das nicht gekannt als ein Kind, das in Blockwohnungen im dritten, vierten Stock aufgewachsen
ist. Wo es nur Tauben und Ratten
gab. Genau, mit Haustierverboten so, da wäre höchstens noch ein Goldfisch drin gelegen, sonst das ist mein Stoßgebet.
Oh. Ja. Manu, das ist wirklich traurig und hoffen wir, dass Nano gut im Zwerghasenhimmel angekommen ist.
Ja.
Liebe Grüße von hier aus an dich, Nano. Ja, ich habe dafür was ganz, ganz Erfreuliches. Ja, ich habe ein echtes Halleluja. Stell dir vor, in der schönsten Kirche der Welt werden jetzt nicht einfach Bilder ausgestellt, sondern da passiert etwas, was wirklich religiös ganz, ganz große Bedeutung hat. Es wird nämlich ein Kreuzweg eingerichtet. Und diese Bilder sind nicht irgendwelche alten Bilder, die vor Jahrhunderten irgend von jemandem gemalt worden sind, sondern diese Bilder hat ein Schweizer Künstler gemalt, den wir beide kennen,
ja,
aus dem Zusammenhang von Glaube und Gesellschaft vom Yahoo in Biel. Und das ist Manuel Dürr und der wird am Freitag, also diesen Freitag, dann bei einer Eröffnungsfeier diese Bilder zeigen können in Rom und ich werde dort mit dabei sein können und mir das anschauen können in meiner allerliebsten Kirche. Das ist was ganz, ganz Besonderes, weil im Petersdom ja eigentlich keine Gemälde hängen. Das sind ja alles Mosaike, die sonst da sind und Plastiken, aber halt nicht Gemälde. Und das ist jetzt also zum ersten Mal, dass dieser Kreuzweg da gezeigt wird. Bis jetzt hat der Petersdom immer einen Kreuzweg ausgeliehen von einer anderen Kirche. Und sich jetzt vorzustellen, dass das dort enthüllt wird und wahrscheinlich, so Gott will, über Jahrhunderte jetzt immer diese Bilder von diesem Schweizer Künstler dort hängen werden in der Passionszeit, das hat für mich wirklich etwas, ja, Metaphysisches, etwas ganz, ganz Großes. Und ich freue mich unglaublich, da beim ersten Mal dabei sein zu können.
Ja, sehr schön. Also es sei dir gegönnt und ich bin dann gespannt, von deinen Eindrücken weiter zu hören. Jetzt ist aber höchste Zeit für unser Thema der Woche.
Thema der Woche.
Ja, Ich habe es schon angekündigt, es geht um Applaus oder Absolution, Reue im Rampenlicht. Es gibt ganz verschiedene Punkte, die uns dieses Thema schmackhaft gemacht haben. Einmal natürlich das Dschungelcamp, das Manu Jahr für Jahr mit seiner ganzen Familie schaut und diskutiert, die Stunde danach analysiert und die halbe Stunde nach der Stunde danach.
Hashtag nicht.
Ja, aber ich glaube, auch wenn man nicht das Dschungelcamp schaut, hat man mitgekriegt, dass Gil Ofarim gewonnen hat. Gil Ofarim hat eigentlich keinen leichten medialen Stand gehabt in dieses Dschungelcamp hinein, muss man sagen. Vielleicht für alle, die das nicht mitgekriegt haben, Ausgangspunkt seiner Geschichte. Also Gil Ofarim, ein Musiker und Künstler, der dann 2021 einen Instagram-Post abgesetzt hat, ein Video vor einem Leipziger Hotel, und darin schildert er, wie ein Mitarbeiter ihn, ja, man muss es so sagen, antisemitisch diskriminiert und beleidigt hat, ihn aufgefordert habe, die Davidsternkette abzunehmen. Und darauf ist dann eine breite Solidarität aus Politik, Medien entbrannt. Es gab Debatten über Antisemitismus in Deutschland, gerade auch im Osten von Deutschland. Es wurden strafrechtliche Ermittlungen geführt und im Gerichtsverfahren hat sich dann herausgestellt, dass sich diese Vorwürfe nicht halten lassen. 2023 hat Ofarim dann vor Gericht eingeräumt, falsche Angaben gemacht zu haben, und das Verfahren wurde gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Dadurch ist natürlich die ganze mediale Rezeption komplett gekippt. Gil Ofarim wurde zur Persona non grata, zum Lügner schlechthin. Bis er jetzt im Dschungelcamp 2025 teilgenommen hat. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und er hat im Camp sich als sehr bedachten, ruhigen, bescheidenen, innerlich irgendwo auch zerknirschten Typ gezeigt, hat sich emotional verletzlich gegeben, hat alles fürs Team gemacht, jede Dschungelprüfung über sich ergehen lassen. Und das Publikum hat ihn so weniger als Skandalfigur und mehr als Mensch erlebt. Das Ganze wurde auch befeuert durch seine Antipodin Ariel, ein Reality-Star aus der Schweiz, die ihn wirklich tagtäglich gepiesackt hat und darauf angesprochen hat. Aber auch andere haben das getan, wie zum Beispiel Steffen Dürr, der Schauspieler, gesagt haben, hey, jetzt hast du hier diese Öffentlichkeit, jetzt stell das doch klar, entschuldige dich jetzt hier, sag, dass das wirklich Blödsinn war. Das hat Ofarim nicht getan. Also er hat sich dann bei der Stadt Leipzig und dem Bundesland Sachsen entschuldigt, aber er hat sich nicht bei diesem Hotelmitarbeiter, mindestens nicht vor laufender Kamera, entschuldigt. Er hat auch immer wieder Dinge gesagt, die mindestens nicht wahr sind. Nämlich, dass er zum Beispiel eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben habe, hat auch dann behauptet, dass zwei entscheidende Sekunden aus diesem Video fehlen und das Gericht nie das echte Video gesehen habe. Also eigentlich nicht etwas, was jetzt von echter Reue zeugt. Und trotzdem hat er die Herzen gewonnen, hat mit riesigem Abstand das Dschungelcamp gewonnen. Das alleine wäre jetzt nicht Grund, dass wir darüber sprechen. Aber das reiht sich natürlich ein, zum Beispiel in die Schuldeingeständnisse von Dopingsündern, die ja auch zum Teil ohne Reue vonstatten gehen, zum Teil wahnsinnig tränenreich und mit ganz viel Reue sind. Man denke auch an den Fall von Will Smith und seiner legendären Ohrfeige und dem Reuegeständnis, was dann gefolgt ist. Aber eben auch von ganz anderen Typen, wie zum Beispiel einem Donald Trump, der sich wahrscheinlich noch nie für irgendetwas entschuldigt hat.
Ja, weder bei Gott noch bei den Menschen.
Genau. Und trotzdem gerade dafür als wahnsinnig authentisch und in einer gewissen Art und Weise auch als glaubwürdig gilt. Wir hatten vor ein paar Jahren die ganzen MeToo-Fälle, wo immer wieder drüber diskutiert worden ist, ob so etwas überhaupt an die Öffentlichkeit gehört, ob die Öffentlichkeit jetzt zu einem Tribunal geworden ist, ob das nicht alles viel zu sehr moralisierend ist. Es gab da ganz, ganz viele Abwehrkämpfe auch gegen diese Geschichten, die vor allem Frauen natürlich erzählt haben. Und ich glaube, die Frage, was eigentlich heute Vergebung, Versöhnung oder Reue in der Öffentlichkeit sein kann, ist mehr als jetzt nur eine theologische Spitzfindigkeit. Ich glaube, es geht darum, dass wir unsere Gegenwart an diesem Thema sehr gut verstehen können.
Ja, und es ist eben das Grobthema jetzt auch theologisch, ist Vergebung und Versöhnung und Wiederherstellung. Aber was uns jetzt heute besonders interessiert, ist eben diese ganzen Vorgänge im hellen Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. Weil da kommen nochmal ganz andere Dynamiken ins Spiel, als wenn Herr und Frau Otto NormalverbraucherIn zum Beispiel irgendwie aus einer Ehekrise in der es zu Untreue gekommen ist oder so, dann einen Neuanfang machen und sich verzeihen und noch einmal aufeinander zugehen, oder wenn Freunde sich irgendwie in die Haare gekommen sind oder einer hat den anderen betrogen oder sein Vertrauen missbraucht und es kommt zu einer Entschuldigung und zu einer Versöhnung und zu einer Wiederherstellung. Das sind ja Dinge, die passieren mehr oder weniger privat. Das hängt man dann auch nicht an die große Glocke und das hat dann auch nicht dieselben Konsequenzen für die Reputation und die Wahrnehmung dieser Personen in der Öffentlichkeit. Das ist etwas völlig anderes, wenn jetzt eben solche Geschichten, wie du sie jetzt genannt hast, Stefan, wenn jetzt einer der größten Radfahrer aller Zeiten, Lance Armstrong, überführt wird, nicht nur selbst gedopt zu haben, sondern einen ganzen Doping-Ring quasi betrieben zu haben und eigentlich die komplette Sportart, die Glaubwürdigkeit der kompletten Sportart unterlaufen hat und so. Das ist natürlich ein wahnsinniger Gesichtsverlust, und das Beispiel, das dich ja auf das Thema gebracht hat mit Gil Ofarim, da hat man wirklich gedacht, als er dann zugestanden hat, dass der ganze Vorwurf des Antisemitismus, die ganze Begebenheit, wie er sie erzählt hat und die ja diesem Hotelangestellten, der beschuldigt wurde, ihn antisemitisch angegangen zu haben, der war ja quasi völlig aus dem Spiel danach. Der konnte diese Zeit kaum mehr einen Job finden und hat natürlich einen wahnsinnigen Reputationsschaden erlitten. Und dann gibt er zu, das war alles eigentlich erstunken und erlogen, aus Gründen, er hat das nicht begründet, aber man kann sich das nur zusammenreimen. Er wollte Aufmerksamkeit generieren, er wollte vielleicht die Hotelrechnung nicht selber bezahlen, weil er sich offenbar unmöglich aufgeführt hat. Jedenfalls, man hat nach dieser Geschichte gedacht, davon erholt er sich nicht mehr. Also, wenn einer jemanden Antisemitismus-Vorwürfe macht und behauptet, er wäre aufgrund seines Davidsterns diskriminiert worden und dann auskommt, er hat das Ganze fabriziert und das ist eine ungerechte Anschuldigung gewesen, und der Zentralrat der Juden und jüdische Gemeinden und so weiter sich distanzieren und sich wehren, weil er wirklich der ganzen, das ist ja das Pikante an der Situation auch noch, das fand statt in einer Großwetterlage, in der es immer mehr zu antisemitischen Ausschreitungen gekommen ist. Und in dieser Zeit kommt einer und behauptet, antisemitisch angegangen zu werden, um es nachher als Lüge wieder zurückzunehmen. Das ist natürlich ein potenzieller Glaubwürdigkeitsverlust gegen antisemitische Vorfälle im Land überhaupt. Und das ist ein unfassbarer Bärendienst, den er auch der jüdischen Gemeinschaft und Bevölkerung damit erwiesen hat. Also man hat das Gefühl gehabt, davon erholt er sich nie, und jetzt ist er Dschungelkönig.
Genau. Oder ein Dschungelkönig zu sein bedeutet ja, du hast ein Publikumsvoting gewonnen. Also es sind ja nicht die Teilnehmer aus dem Camp, die das unter sich ausmachen, sondern da geht's drum, wie viele Menschen rufen für dich an, wie viele stimmen für dich ab.
Ja.
Deswegen, ja, natürlich ist das keine repräsentative Volksbefragung, aber ja, immerhin gelang es, die Zuschauerinnen und Zuschauer in einer großen Mehrheit zu mobilisieren, für ihn anzurufen. Mhm. Manu, ich glaube, wenn wir über sowas wie öffentliche Vergebung, Versöhnung, Reue sprechen, dann ist ja erstmal wichtig, wir selbst haben wahrscheinlich beide keine Erfahrung damit, oder? Also so öffentliche Personen sind wir nicht, dass wir uns je öffentlich reuig zeigen mussten, oder?
Nein.
Aber ich habe mir mal so ein Mindgame überlegt. Also wenn ich jetzt schlecht über dich rede und du kriegst das dann mit und es tut mir leid und ich entschuldige mich bei dir, dann ist das irgendwie so eine Sache, die privat ist zwischen uns. Und wir müssen dann schauen, was kann ich jetzt tun, um das wieder gerade zu biegen. Jetzt stell dir mal vor, und damit versuche ich jetzt so die Brücke zu schlagen zur Öffentlichkeit.
Ja.
Wir klären das nicht untereinander, sondern du gehst zu unserer gemeinsamen Chefin und sagst, hey, ich werde da gemobbt von Stefan. Der hat da wirklich Dinge über mich verbreitet, die nicht stimmen. Und ich würde mich dann vor versammelter Mitarbeiterschaft entschuldigen müssen. Da wäre doch sofort die Frage auf dem Tapet, meint Stefan das jetzt wirklich ernst mit seiner Entschuldigung oder ist das einfach taktisch, weil er seinen Job behalten will? Ist das etwas, was er tun muss, aber gar nicht empfindet? Ist das authentisch quasi? Das wäre doch die Frage, die dann sofort kommt. Und ich glaube, die kann man, sobald etwas öffentlich wird, ja kaum ausblenden, oder?
Ja, eben. Und das macht die Ausgangslage dann besonders komplex. Und das Beispiel, das du jetzt genannt hast, das geht ja noch nicht einmal notwendigerweise mit einem Gesichtsverlust einher. Du sagst jetzt, du hättest irgendwie schlecht geredet über mich und ich hätte das als Mobbing empfunden und so. Es ist jetzt, wenn man das jetzt zuspitzt, wenn jetzt irgendwie eine Mitarbeiterin uns grenzverletzendes Verhalten anlasten würde. Und das zieht dann seine Kreise und man erzählt sich das unter vorgehaltener Hand und so. Dann ist natürlich die Frage, sind dann diese Reuebekundungen, diese öffentlichen, und ist dieser Bußweg, den man dann beschreitet, ist der wirklich aus einer authentischen Reue, aus einem authentischen Bereuen dessen, was man getan hat, hervorgegangen? Oder ist es einfach eine strategische Geschichte, dass man wieder beide Füße auf den Boden kriegen will und sagen kann, ich habe irgendwie meinen Ruf wiederhergestellt oder so.
Wenn man so das klassische Formular sich mal anschaut, wie so eine richtige Buße funktionieren sollte, dann wäre es ja zunächst so etwas wie eine Einsicht, die kommen muss. Also ich muss einsehen, ich habe da was falsch gemacht. Und das sehe ich dann nicht nur intellektuell ein, also nicht nur als, ah ja, stimmt, ich habe irgendwie gegen die Compliance-Richtlinien verstoßen, das ist ungünstig, sondern es braucht dann zusätzlich sowas wie eine Zerknirschung des Herzens. Also es muss mir leid tun, ich muss Reue empfinden. Und dann muss ich diese Reue darstellen. Also es braucht einen performativen Akt, wo ich sage, das tut mir leid, das habe ich falsch gemacht, das war ein riesengroßer Fehler, ich bitte um Vergebung.
Ja, bei den Geschädigten auch.
Bei den Geschädigten, oder? Und der letzte Punkt, der dann kommt, ist, ich muss dann auch versuchen, das im Rahmen des Möglichen wieder gut zu machen.
Ja.
Das wären ja so diese Schritte, die ein normales Bußverfahren, ich sage jetzt mal im privaten Bereich, schon beinhaltet. Und ich glaube, dass sobald das an die Öffentlichkeit kommt, fokussiert sich ja alles auf diesen Moment, wo man diese Reue darstellen muss. Also wo man darstellen muss, dass man etwas falsch gemacht hat, dass es einem leid tut. Und meine Wahrnehmung ist, dass die Skepsis wahnsinnig gewachsen ist. Also dass man eigentlich nicht mehr glaubt, dass jemandem wirklich etwas leid tut, sondern man versteht das eigentlich nur noch als ein kommunikativer Akt, der völlig kalkulierend, berechnend darauf abhebt, nachher wieder einen gewissen sozialen Status innehalten zu können.
Ja.
Und ich kann mir einfach vorstellen, also, weißt du, ich denke jetzt an die Affäre zwischen Bill Clinton und Monika Lewinsky. Oder? Affäre ist vielleicht sogar ein schwieriges Wort, weil immerhin war das ein ganz krasses Machtgefälle, was darin stattgefunden hat. Aber Man hatte damals in der Öffentlichkeit noch so das Gefühl, das geht eigentlich nicht, das darf ein Präsident nicht tun. Und man hatte den ganz starken ja, Drang, ihn dafür zu verurteilen, mindestens dafür zu verurteilen, dass er gelogen hat. Es gab sogar ein Impeachment-Verfahren.
Ja.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand würde sagen, ja, also Donald Trump hatte eine Affäre mit einer Angestellten, das ich weiß echt nicht, ob uns das länger als einen halben Tag beschäftigen würde. Weil wir ja einfach sagen würden, ja, ja, aber sie war ja nicht minderjährig, oder? Also das ist ja, wir haben quasi wie die Erwartung daran verloren, dass jemand wirklich aufrichtig einem moralischen Maßstab folgt, auf den er ansprechbar ist. Und ich glaube, deswegen führt es dann dazu, dass wir eigentlich auf diese öffentliche Buße und Reuebekundung und so gar nicht mehr allzu viel geben. Weil wir das sowieso als rein strategische Kommunikation verstehen, wo jemand einfach etwas tut, um etwas zu erreichen.
Naja, also es zumindest stehen öffentliche Schuldbekenntnisse und Bußbekundungen von Anfang an unter dem Verdacht, eigentlich rein performativer Natur zu sein, dass Leute sich hier noch einmal installieren wollen, ihren Ruf einigermaßen wiederherstellen wollen, den Gesichtsverlust rückgängig machen wollen, Reue zeigen, um danach wieder irgendwo installiert zu werden oder ihren Platz wieder zu finden in der Gesellschaft oder in ihrer Branche oder wie auch immer. Dieser Verdacht liegt nahe und letztlich ist es ja auch so, niemand kann die Herzen erforschen und die Motive ergründen. Wir wissen das ja nie. Wir wissen das aber weder in
aber man stimmt das wirklich? Also ich frage jetzt das gerade, weißt du, wir hatten letzte Woche hatten wir über diese Propheten da gesprochen, oder? War jetzt der Eindruck, den du hattest, wenn du das verfolgt hast, so, dass die wirklich zerknirscht waren, dass sie traurig waren darüber, was sie angerichtet haben? Oder war es eher so, dass sie eigentlich versucht haben, das so lange wie möglich abzustreiten, den zu diskreditieren, der das aufgedeckt hat? Und erst als es No Return gab.
Ja. Absolut.
Also, weil da würde ich aber schon sagen, das ist doch ein Unterschied.
Ja. Also würde ich auch sagen, und vielleicht muss ich dann präzisieren, wir können die Motive nie völlig ergründen, aber es gibt Indizien für die Unaufrichtigkeit von Entschuldigungen. Keine Beweise, aber es gibt natürlich Indizien. Und das, was du jetzt genannt hast bei diesen ganzen Propheten, von denen wir letzte Woche gesprochen haben, diese amerikanischen charismatisch-pfingstlichen Leitfiguren, die da in Ungnade gefallen sind, wenn solche Leute quasi versuchen, wenn solche Leute immer nur genau das, wenn überhaupt, genau das zugeben, was man ihnen nachweisen kann, und dann kommt noch mehr zum Vorschein und dann geben sie das auch noch so knapp zu. Und du hast das Gefühl, sie versuchen eigentlich so lange wie möglich alles unter Verschluss zu halten. Und dann werden die Dinge umgedreht und diejenigen werden zu den Tätern gemacht, die das aufgedeckt haben. Und es wird dann behauptet, da gibt's Leute, die machen noch Geld mit dem Smearing, mit der Anschuldigung von christlichen Leitern. Und die Komplexität meiner Verantwortung wird nicht anerkannt und so weiter. Und du hast das Gefühl, die winden sich und winden sich, um mit einem blauen Auge davonzukommen. Und erst wenn es keinen Ausweg mehr gibt, dann kommen sie mit der großen Entschuldigung. Dann gibt es natürlich Indizien zu glauben oder zu zweifeln daran, dass diese letzte Entschuldigung wirklich aufrichtig gewesen ist, selbst wenn sie mit vielen Tränen einhergeht, weil man natürlich auch sagen muss, gerade in dieser Szene, pfingstlich charismatische Leitungsszene, das ist eine sehr performative Kultur, ohne jetzt Leuten etwas pauschal unterschieben zu wollen. Aber wenn die wollen, dann können die auch Tränen produzieren. Die können unglaublich affektiv und unglaublich emotional sich äußern. Das wäre für mich noch kein Indiz für die Authentizität einer Reue, wenn jemandem ein Tränchen über die Wange kullert. Also ich habe das Gefühl, es gibt Gründe, Echtheit anzuzweifeln, aber letzten Endes, weißt du, auch wenn einer jetzt in einer Art und Weise sich entschuldigt, wo man denkt, das nehme ich ihm jetzt einfach ab, das sind ja intuitive Dinge, wo man das Gefühl hat, das glaube ich ihm jetzt, oder? Und man sollte seiner Intuition nicht völlig misstrauen, aber man kann natürlich immer noch daneben liegen. Es gibt Leute, die können dir das einfach sensationell gut vorspielen und sind hervorragende Kommunikatoren und wissen genau, wann sie welchen Knopf drücken müssen. Also
ja, und dahin geht eigentlich ein bisschen mein Verdacht, oder? Ich glaube, wir sind diesen Entschuldigungen irgendwo überdrüssig geworden, weil wir skeptisch sind. Mhm. Weil wir eigentlich denken, dass das rein instrumentell verwendet wird. Also dass es nicht um eine Innerlichkeit geht, um etwas, was jemand wirklich fühlt oder einen inneren Prozess, den jemand wirklich durchgegangen ist, sondern dass die uns eigentlich vom Prompter genau das ablesen, was jetzt kommunikativ am geschicktesten ist in dieser Situation für sie selbst.
Ja, und was sie mit dem Kommunikationsbeauftragten durchtrainiert haben und mit dem Juristen gesprochen, damit ganz sicher auch nichts Justiziables noch und so.
Und jetzt aus dieser Perspektive müsste man eigentlich sagen, hat ja Gil Ofarim nicht mal alles richtig gemacht. Also es war jetzt nicht wahnsinnig klug, was er da gemacht hat. Und trotzdem funktioniert es, und ich glaube, es funktioniert deswegen, weil es nur noch auf die Performance ankommt. Also dass man es stärker gewichtet, dass jemand ständig mit einem Blick wie ein Bambi und einer sonoren, ruhigen Stimme wie ein Büßer spricht, und dann wird er auch noch gekränzt wie eine Christusfigur in der letzten Folge, oder? Ich glaube wirklich, dass die Macht der Symbole da so viel stärker geworden ist als die Inhalte, weil wir einfach einander nicht mehr glauben in der Öffentlichkeit. Oder? Und die Idee der Reue wird ja dann ganz schnell quasi, ja, wie soll ich sagen, deflationiert, indem man sie moralisiert. Also man sagt dann quasi, ja, die dumme Ariel, also das war eben der Counterpart von Gil Ofarim, die fordert da die ganze Zeit irgendwie ihren moralistischen Standpunkt ein und deswegen müsste er jetzt dies oder jenes tun. Meine Fresse, ist die nervig. Aber eigentlich hat ja die Reue, die gezeigt wird, eine ganz, ganz wichtige Funktion, weil Reue uns erlaubt, zwischen der Tat und dem Täter zu unterscheiden. Also, wenn ich schlecht über dich gesprochen habe und es tut mir wirklich leid und du siehst, dass ich das bereue, dann hast du doch irgendwo eine Wahrscheinlichkeit zu denken, er wird das aber nicht wieder tun, weil eigentlich findet er selbst nicht gut, was er getan hat. Und das ist doch der große Unterschied, wenn ich einfach um Entschuldigung bitte, dann sage ich quasi, bitte behafte mich nicht mehr auf diesen Fehler, ich gebe zu, dass es ein Fehler war. Aber das andere, dieses Bereuen, ist doch was Innerliches, wo man sagt, ja, ich kann mich selbst gar nicht mehr als der verstehen, der das gemacht hat, und ich möchte nicht so sein. Ja, genau. Es ist quasi wie ein Versprechen auf die Zukunft hin.
Ja. Aber das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Moment, und ich glaube auch theologisch wichtig, dass eigentlich im Akt der Reue, dass du damit zum Ausdruck bringst, ich will mit dieser meiner Tat nicht mehr identisch sein. Ich will das, was ich da gezeigt habe, getan habe, und schon auch das, was ich da war, das will ich eigentlich nicht mehr sein. Und damit übernimmt man quasi, einerseits übernimmst du Verantwortung für etwas, was du getan hast. Du sagst auch, das war nicht unausweichlich, dass ich das getan habe, sondern da ist eine persönliche Entscheidung mit drin gewesen. Und ich hätte das nicht so tun müssen, ich hab's aber so getan. Und ich will aber nicht diese Person sein, die so handelt oder die das weiterhin tut. Und deshalb distanzierst du dich davon. Und das ist ja wahrscheinlich genau der Unterschied zwischen einer öffentlichen Reue, die authentisch ist, und einer nicht authentischen Reue. Wenn du einfach nur durch die Umstände und den Gesichtsverlust und die potenziellen Kosten, die du bezahlst für deine Tat in der Öffentlichkeit, wenn du nur deswegen etwas bereust, dann bleibst du eigentlich immer noch genau die Person, die das getan hat. Und das ist das Unaufrichtige daran.
Das war zum Beispiel bei diesem schrecklichen Brand, bei dieser Brandkatastrophe in Gros-Montana, war das ja das absolut Stoßende, als dann der Gemeinderat eine Pressekonferenz einberufen hat und sich selbst in die Rolle manövriert hat der Geschädigten. Oder das konnte ja kein Mensch von außen, der nicht an dieser Gemeinderatssitzung teilgenommen hat, irgendwie nachempfinden. Mhm. Oder man hätte dort Reue, Buße sehen wollen, und was kam, war eigentlich eine Relativierung. Ja, es ist ganz schrecklich, auch für uns, oder? Und nee. Das ist das, was man fast nicht verzeihen kann. Ich glaube tatsächlich, dass das eine ganz, ganz gefährliche gesellschaftliche Entwicklung ist, zu sagen, hört doch mal auf mit diesem ganzen Moralgedöns, das ist alles moralistisch, moralinsaures Gerede etc. Nein, ich glaube tatsächlich, dass unsere ganze Gesellschaft, auch in der Öffentlichkeit, also nicht nur in privaten Beziehungen, davon lebt, dass wir einander zutrauen können, dass jemand, der etwas falsch getan hat, etwas getan hat, was andere schädigt, eigentlich umkehren kann davon. Mhm. Also, dass es so etwas gibt wie eine echte Umkehr von dem, was eine Täterin oder ein Täter gewesen ist, so dass ich wieder Vertrauen fassen kann, dass diese Person das nicht wieder tut. Aber alles in der medialen Rezeption, in unserer Öffentlichkeit läuft im Moment darauf hin, dass es eigentlich komplett egal ist, was jemand empfindet, weil alles nur noch instrumentell funktionieren muss. Also es ist uns eigentlich egal, wenn der Bundeskanzler in Deutschland sagt, wir werden uns nicht neu verschulden, und dann verschuldet er sich doch, und er muss nicht mal als Person sich irgendwie dazu verhalten. Es gibt sowas wie absolut basale Glaubwürdigkeit gar nicht mehr, sondern wir fragen uns eher, wer von diesen Leuten repräsentiert uns am besten, vertritt unsere Interessen am wirksamsten, ohne dass wir die Erwartung haben, dass das aufrichtig ist, dass das ehrlich ist, dass Lernprozesse auch benannt werden, dass Irrtümer offengelegt werden. Und ich glaube, das ist absolut zersetzend für das, was eine demokratische Kultur ist oder eine kritische Öffentlichkeit.
Ja, das glaube ich auch. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, um weiterzudenken, weil ich das immer wieder vermisst habe bei Personen in der Öffentlichkeit, gerade auch bei Politikern, bei Leuten, die für viele andere sprechen oder sprechen sollten, dass es eigentlich kaum mehr die Situation gibt, dass jemand sich zum Beispiel für gebrochene Wahlversprechen entschuldigt oder für Irrtümer entschuldigt. Und ich glaube, oft hat das auch tatsächlich den Hintergrund, dass man keine Gerichtsverfahren provozieren will oder was auch immer. Aber wir haben uns da auch schon drüber unterhalten, im Blick auf die Corona-Pandemie und was darauf gefolgt ist an Maßnahmen und an Diskussionen und so weiter. Und dass es kaum Politiker gab, die das zwar Politiker im Nachhinein teilweise grobe Fehleinschätzungen zugegeben haben. Und es war ja auch eine Situation, man musste in kürzester Zeit entscheiden und hat dann vielleicht auf der Seite der Sicherheit sich lieber geirrt als auf Seite des Risikos und so. Das kann man alles erklären. Aber im Nachhinein haben Leute dann gesagt, ja, so eben Schulschließungen waren ein Fehler. Aber man kann dann nicht sagen, und es tut uns leid für das, was wir den Eltern und den Betroffenen damit zugemutet haben. Wir haben damals aus bestem Wissen und Gewissen eine Entscheidung getroffen und sie hat sich nicht als richtig erwiesen. Weißt du so? Das passiert nicht. Und ich habe
Es gibt diese ganz interessanten Fälle, also zum Beispiel diese Entschuldigung bei den Verdingkindern in der Schweiz,
ja,
durch die Bundespräsidentin damals.
Ja.
Oder die läuft ja so, dass sie sagt, es tut mir herzlich leid für das, was dort geschehen ist. Und sie wird damit quasi wie zu einer Verkörperung eines Staates, der durch die Zeit hinweg eine Identität behauptet. Mhm. Also dieser Staat, der das legitimiert und angetan hat, der ist ja heute ganz anders besetzt. Mhm. Und trotzdem kann man dann aus diesem Heute sagen, dass es einem herzlich leid tut. Mhm. Ich fände es mal spannend, wenn sowas passieren würde in der Echtzeit. Also, dass man jetzt etwas getan hat, was einem jetzt von Herzen leid tut. Mhm. Und ich glaube, damit, jetzt ohne zynisch zu sein, aber ich glaube, damit rechnen wir einfach nicht mehr. Mhm.
Ja, und ich finde, das ist eigentlich ein Verlust an öffentlicher Integrität und von mir aus auch Authentizität, dass das eigentlich nur sehr selten stattfindet und wenn es stattfindet, dann eben unter dem Eindruck, da haben Leute das Messer an der Kehle und keine andere Wahl, als jetzt zu Kreuze zu kriechen. Aber dass Politiker und andere Personen der Öffentlichkeit sich entschuldigen, ohne dass ihnen Gefängnis droht oder irgendwie so, oder ohne dass jetzt auch ohne dass jetzt durch einen Shitstorm irgendwelche Dinge machtvoll ans Tageslicht gezerrt werden. Ich glaube, das wären eigentlich wichtige Zeichen dafür, dass Menschen eben auch sich verändern können oder dass Menschen auch Reue zeigen können und Absichten erneuern können. Mir kommt dieses Beispiel in den Sinn, dieses biblische Beispiel von David und Bathseba, diese berühmte Geschichte, der David verbringt ein bisschen zu viel Zeit in seinem Palast auf der Terrasse und sieht dann eine junge Frau, die sich da wäscht und findet, die brauche ich jetzt auch noch zu meinen Hunderten von Frauen, die ich schon habe. Und um ihren Mann loszuwerden, schickt er den Mann an die Front in die vorderste Reihe und weist sogar seine Mitsoldaten an, sich zurückzuziehen, damit der Mann auf jeden Fall ums Leben kommt. Also er ist, auf Deutsch gesagt, an seinem Mord beteiligt und nimmt sich dann diese Bathseba, diese Frau, zur Frau. Und dann kommt es ja zu einer, und das Ganze findet quasi mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das kriegt keiner richtig mit. Und dann kommt der Prophet Nathan im Auftrag Gottes. Und das finde ich noch spannend, dass nach dieser Erzählung der Prophet Gottes den König Israels öffentlich zur Rede stellt und öffentlich mit einem fast schon fiesen Trick. Er erzählt ihm eine Symbolgeschichte und ringt David eigentlich das Urteil über seiner eigenen Tat ab. Also David verurteilt den Protagonisten in dieser Geschichte und Nathan macht ihm dann deutlich, das bist eigentlich du. Du hast so gehandelt und du hast einem Mann seine einzige Frau genommen und hast selber hunderte von Frauen und musstest diese unbedingt auch noch kriegen und so. Und dann wird das in aller Öffentlichkeit wird er eigentlich der Schuld überführt und lässt sich das aber auch gefallen. Also er tut dann wirklich Buße, auch in aller Öffentlichkeit. Er spricht ein herzzerreißendes Bußgebet. Er macht deutlich, ich habe gegen den Herrn gesündigt und gegen Menschen und tritt wirklich hier den Gang der öffentlichen Buße an und Gott vergibt ihm und er bleibt König. Er bleibt sogar der Mann nach dem Herzen Gottes, auch wenn seine Sünde dann Folgen trägt. Also seine Frau, der erste Sohn wird, glaube ich, dann tot geboren oder so. Das ist irgendwie, oder stirbt. Der stirbt dann. Das wird dann dargestellt als eine Strafe Gottes, die quasi dann bestehen bleibt, obwohl er umgekehrt ist. Aber spannend ist hier diese Art der öffentlichen Schuldbekundung und auch der Wiederherstellung eines Königs. Der hätte ja den Nathan auch ins Gefängnis werfen können. Aber da hat er offenbar Respekt gehabt vor Nathans Auftraggeber quasi.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist das, was Vertrauen schafft, dass es noch sowas gibt wie etwas, was über der Macht steht.
Ja.
Ich fand das so interessant, als Trump gefragt worden ist, ob es denn etwas gäbe, was ihn in seinem Handeln regulieren würde. Und er einfach gesagt hat, nein, nichts außer das, was ich selbst richtig finde. Da bin ich wirklich aufgeschreckt. Ja. Jetzt gar nicht nur, weil es irgendwie um internationales Recht oder Abkommen oder eine Idee von Menschenrechten oder sowas geht, sondern weil ich wirklich gedacht habe, das ist wahrscheinlich die gottloseste Antwort, die es gibt. Mhm. Also jetzt im...
Ja. Im ernsten
Sinn, ja. Weil es nichts mehr gibt, was du als regulativ anerkennst, außer das, was du selbst gerade gut findest. Mhm. Und ich glaube, das ist wahnsinnig gefährlich. Und es passt aber halt in eine Zeit hinein, in der wir alles, was moralisch ist, total unter Verruf bringen. Mhm. Wir hatten eine Zeit, wo diese Wokeness, wenn man es so nennen will, ganz stark war, wo jeder für alles immer gerade stehen musste und irgendeinen Fehler hast du ganz bestimmt gemacht bei der Wortwahl. Man hat sich auf der Seite des Klimas nicht mehr getraut, irgendein Selfie zu posten aus einem Flughafen zum Beispiel oder zu sagen, dass man in die Ferien fliegt. Und das war sicher zu viel. Aber ich glaube, jetzt ist das Pendel auf die andere Seite umgeschlagen, wo man sagt, ah, scheiß drauf, ist eh alles egal. Und ich glaube wirklich, dass wir am Anfang sind einer Entwicklung, die sich nicht einfach wieder so ins Lot bringen lässt. Ich glaube, dass da wirklich was kaputt geht, wenn Menschen nicht mehr darauf ansprechbar sind. Und das finde ich halt das Interessante. David hatte Nathan. Nathan durfte ihm, ja, ich sag das jetzt mal so, in sein Leben hineinreden. Ja. Mhm. Der durfte von ihm Rechenschaft fordern. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass das etwas vom Wichtigsten ist, was man haben kann, egal ob man in der Öffentlichkeit steht oder nicht, dass Menschen nicht nur immer das verstärken, was man getan hat und sagen, ja, ist doch nicht so wichtig, ist doch nicht so schlimm, ja, das ist doch so, sondern dass es wirklich Menschen gibt, die auch ein kritisches Regulativ irgendwo darstellen zu dem, was man isst und tut.
Ja. Also das finde ich persönlich sehr wichtig, also dass man auf die Frage, gibt es irgendjemanden, der dir auch, dem du genügend Vertrauen entgegenbringst und der genügend,
den du achtest,
ja, der dich auch auf eigene Vergehen oder Schuld oder auf zu kurz kommen aufmerksam machen könnte und von dem du dir das auch sagen lassen würdest. Also gibt es eben noch etwas anderes als ich und mein moralischer Maßstab? Das finde ich eine ganz wichtige Frage. Und bei Nathan und David ist es natürlich eine Art von Öffentlichkeit. Das ist natürlich nochmal eine andere Dimension, weil hier in aller Öffentlichkeit jemand der Schuld überführt wurde. Man könnte in einer säkularisierten Welt sagen, Medien können diese prophetische Rolle teilweise übernehmen, indem sie halt Dinge öffentlich machen, die man versucht unter den Teppich zu kehren und da sich auch etwas sagen zu lassen. Ich glaube, das ist eine entscheidende Qualität, die schon auch, und es tut mir leid, wenn ich das jetzt wieder in Verbindung mit Trump bringen muss, aber die schon auch in einer Trump-Ära, finde ich, ganz, ganz stark gefährdet ist, weil hier jemand sich auf fast allen Ebenen moralische Fehltritte und Unaufrichtigkeiten und Lügen und Betrug und Eigensucht und alles Mögliche eine Liste ansammelt an solchen Vergehen und das in aller Öffentlichkeit ohne jede Reue, ohne jede Bereitschaft irgendwo zurückzukrebsen und es wird ihm alles durchgelassen. Ich glaube schon, dass so etwas auch, wenn es in dieser Öffentlichkeit geschieht, auch irgendwie stilbildend wirkt, dass man das unbedingt Gefühl hat, also ja gut, also wenn du einen Präsidenten in den USA hast, der kann von Kindsmissbrauch bis Tausende von Lügen, bis unsäglichste rassistische, sexistische Tweets und so weiter. Und es wird ihm alles irgendwie verziehen. Das wirkt sich auf die öffentliche Kultur auch aus.
Ja, Manu, oder? Und du hast das gute biblische Beispiel gebracht mit der Davids-Geschichte. Es gibt natürlich eine ganz schreckliche Wirkungsgeschichte des Christentums, die solche Tendenzen noch befeuert. Also, dass man, ich mache es jetzt mal wieder an einem harmloseren Beispiel als Donald Trump, oder? Dass man dann das Gefühl hat, muss jetzt diese Ariel so auf diesem Gil Ofarim rumhacken? Man könnte ja auch mal etwas barmherzig sein, etwas großzügig. Man könnte ja auch mal vergeben, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, etc. Oder? Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass eine Abkürzung ist, die nicht gut ist, weil die Abkürzung ohne Reue, ohne dass man das Zutrauen hat, dass diese Person eine andere sein will und sein wird, als sie in diesen Handlungen war, eigentlich nicht Themen spricht, was man unter christlicher Vergebung denkt. Also ich glaube, wirklich christliche Vergebung ohne Reue gibt es nicht. Also man kann natürlich sagen, ich selbst verzeihe etwas. Also das heißt, ich verzichte darauf, dass die Tat oder dieser Täter mein ganzes Leben bestimmt. Und das ist reine Gnade, wenn man das schafft. Das ist großartig, wenn das geht. Aber wirkliche Vergebung, die dann zu einer echten Versöhnung führen kann, so dass Menschen wieder in einer wirklichen Gemeinschaft zusammen sein können, die geht nicht ohne Reue. Und auf diese Reue sollte man nicht verzichten, nur weil diese öffentlichen Zerrbilder uns die ganze Zeit suggerieren, dass es darum nicht geht.
Ja, und du hast dann natürlich zwei Fälle. Eben, du hast Fälle, in denen Menschen Reue bezeugen und man sich dann halt fragen muss, ist das jetzt eine herzliche Reue? Ist das eine echte Reue? Das ist schwierig, wenn man die Personen nur irgendwie medial, sozialmedial wahrnimmt. Da würde ich jetzt versuchen, ich sag mal, Großzügigkeit walten zu lassen. Gleichzeitig bedeutet es aber natürlich nicht, dass wenn Leute öffentlich bereuen, dass man dann so tut, als wäre das nie geschehen. Je nach Art des Vergehens gibt es ja auch, selbst wenn man jemanden glaubt, dass er seine Reue ernst meint, gibt es auch Fälle, wo man sagt, aber ein zweites Mal vertraue ich dir nicht oder nähere ich mich dir nicht.
Es ist natürlich so, ich gebe dir ja völlig recht, rein theoretisch ist das wirklich so, dass niemand kann in das Herz und in den Kopf eines Menschen wirklich hineinschauen. Es ist ja echt so, dass wir nicht wissen können, ob auch noch der rührendste Psalm Davids, ob der wirklich authentisch war oder nicht. Theoretisch wissen wir es nicht. Aber ich muss schon sagen, gell, jetzt so, ich weiß, du hast Dschungelcamp nicht geschaut, aber weißt du, wenn dich dann in diese Interviewbox reinsetzt und du entschuldigst dich beim Bundesland Sachsen und der Stadt Leipzig, und du raunst dann am Lagerfeuer so Dinge wie 2 Sekunden fehlen vom Video und der Dieter da, oder? Und das Gericht hat nie das echte Video gesehen und ich bin nicht verurteilt, etc. Also wenn das diese Aussagen sind, die wenigen Aussagen, die du überhaupt machst, sowas, und nie irgendwie der Satz kommt, es tut mir wahnsinnig leid, was ich diesem Hotelangestellten da angetan habe. Das muss eine furchtbare Zeit gewesen sein für den. Ich bin so froh, dass der trotzdem weiterleben konnte und ich werde alles versuchen, um das irgendwie wieder gut zu machen. Wenn das alles nicht kommt, dann finde ich, ja, nenn mich moralistisch, aber ich bin da dann schon im Team Ariel, was irgendwo darauf beharrt, dass es so etwas gibt wie Schuld, dass es so etwas gibt wie Gerechtigkeit und dass zwischen diesen beiden Begriffen Reue steht.
Ja, und es geht mir jetzt in diesem Fall, ich habe mich ja jetzt da ein bisschen schlau gemacht, weil du mich da drauf angesetzt hast.
Ich habe dich so genervt damit.
Gell? Ja, genau. Es geht mir halt schon einfach nicht in den Kopf, warum dieser Gil Ofarim sich an mehreren Stellen schon 2024 und jetzt nach dem Dschungelcamp wieder öffentlich in Videos mit einer sonoren Xavier Naidoo-mäßigen Stimme sich tatsächlich entschuldigen kann für das, was für die Irreführung von Leuten und ich übernehme die volle Verantwortung für das, was passiert ist und so. Aber er kriegt es nicht über die Lippen, sich beim Hauptgeschädigten ausdrücklich zu entschuldigen und zu sagen, ich habe hier eine Person in aller Öffentlichkeit einer ganz, ganz schlimmen Schuld bezichtigt, nämlich mich antisemitisch diskriminiert zu haben. Und es hat sich als Lügengeschichte erwiesen und das tut mir aufrichtig leid. Wieso kriegt man das nicht über die Lippen? Also das checke ich nicht. Und deshalb habe ich auch Mühe, diese öffentliche Begeisterung oder diesen Umschwung der öffentlichen Stimmung für Gil Ofarim nachzuvollziehen, dass man ihn dann als Dschungelkönig kürt. Das checke ich dann nicht so ganz. Also
ja, und jetzt ohne das nur auf Gil Ofarim zu beziehen, aber wir haben ja auch viel über Trump gesprochen und ich glaube schon, dass das anzeigt, dass wir ganz, ganz dringend auch im reformierten, liberalen Christentum wieder diesen Begriff oder das Konzept, besser gesagt. Der Begriff ist wahrscheinlich tot. Aber dieses Konzept, die Idee vom Thema des Gerichts zurückgewinnen müssen. Mhm. Oder? Weil natürlich meine ich damit nicht, dass ich zurück will zu einer Zeit, wo alle Angst hatten vor Höllenstrafen und irgendwelchen quälenden Peinigungsritualen, die sie postmortem erwarten. Ja, das meine ich nicht damit. Aber dass wir wieder eine starke Idee haben davon, dass es einen Gott gibt, der alles sieht und alles weiß. Und der nicht nur alles sieht und alles weiß, so wie es auf Social Media und in den Medien vorkommt, sondern auch, wie es in unserem Kopf und in unserem Herz drin ist.
Ja.
Und dass wir daran gemessen werden. Ja. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Idee.
Ja, ich finde das Stichwort des Gerichts oder überhaupt dieser, das Leben in einem Horizont, in dem ich noch einmal vor etwas Größerem oder jemand Größerem verantwortlich bin für mein Leben. Ich glaube, das ist schon auch für den christlichen Glauben ja ganz, ganz entscheidend. Und das ist ja dann auch der Unterschied zu einem Leben, das sich nur sich selbst verpflichtet fühlt oder das quasi dann nur darauf achtet, was die Öffentlichkeit von einem denkt und welches Bild in der Öffentlichkeit entsteht. Und da ist man dann im schlimmsten Fall nur dabei, das öffentliche Ansehen zu kuratieren, genau. Völlig unabhängig davon, wie ernst es einem ist mit seinen Reuebekundungen oder wie sehr man sich selber verändert hat oder verändern will.
Und ja, eigentlich völlig abgehoben von dem, was man wirklich empfindet.
Ja, ja.
Also man lebt quasi schizophren dann. Und ich glaube, dass ein gutes Gottesbild da wirklich heilsam sein kann. Ich meine jetzt aber nicht das Gottesbild eines strafenden, zornigen Gottes, der uns hinterherjagt. Das nicht. Ich glaube, das musste man auch loswerden. Das ist ganz gesund. Aber auch nicht das interne Bild einer, ich sage jetzt mal, zynischen, nihilistischen Öffentlichkeit, die man einfach an der Nase rumführen muss. Genau das könnte man auch auf einen Freundeskreis übertragen, dass es nur um die Reputation, nur um das Ansehen geht. Nein, ich glaube tatsächlich, dass ein gesundes Gottesbild von einem Gott, der uns liebt, der uns sieht und der uns kennt, eine super wichtige Vorstellung ist, um weder in diesen öffentlichen Nihilismus zu verfallen, noch in diesen pathologisch strafenden Gott.
Ja, ja, und auch ein Gott, der uns, ich würde jetzt mal sagen, ernst genug nimmt, um uns auch Veränderung zuzutrauen oder uns ernst genug nimmt, um uns nicht einfach festzuschreiben auf das, was wir getan haben, sondern uns auch ermächtigt, uns zu unseren Taten noch einmal zu verhalten und zu sagen, genau. Das habe ich getan und ich stehe dazu und ich kehre das nicht unter den Teppich und ich mache das jetzt auch nicht einfach, ich inszeniere mich auch nicht nur als Opfer meiner Umstände und weiß ich was, sondern nein, da habe ich eine Mitverantwortung an dieser Tat, das habe ich getan und das war ich auch, ich bin der Täter dieser Tat, aber ich muss so nicht bleiben und ich will so nicht bleiben. Und ich glaube, dass diese Vorstellung oder dieser Glaube an einen Gott, der unsere Motive kennt und der uns auch ein Bild von uns gibt, wo wir noch nicht sind, aber wo wir sein möchten. Das hat schon eine Kraft auch.
Also Gott mit einer Vision.
Ja.
Für uns selbst.
Ja.
Das finde ich wunderschön, Manu. Hey, hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir drüber zu sprechen. Und du siehst, manchmal ist Dschungelcamp schauen gar nicht das Schlechteste, was man tun kann.
Ja.
Um über die großen Fragen nachzudenken. Was steht bei dir diese Woche noch an?
Ach. ganz vieles. Ich hoffe aber, ich habe ja nächsten Samstag fahren wir in die Skiferien und ich hoffe, dass ich dazu komme, vor den Ferien noch etwas Schönes zu schreiben, dass wir dann veröffentlichen können. Und ich habe da schon ein paar Ideen und mal schauen, ob diese Woche mich nicht wieder so auf Trab hält, dass ich dazu nicht komme.
Nicht geht. Ja. Gut. Und du? Ja, das wünsche ich dir. Hey, bei mir ist viel noch auf der To-Do-Liste, auch was ich schreiben muss und wem ich schreiben muss. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber mein Highlight wird natürlich sein, die Reise nach Rom und die Eröffnung des Kreuzweges, wo ich mich wirklich sehr drauf freue. Und ich werde dann bestimmt ein Foto schicken von da.
Ja. Ihr Lieben, das war unsere Folge zu Vergebung und Scham und Schuld und Wiederherstellung in der Öffentlichkeit. Wir freuen uns, wenn ihr uns zurückmeldet, was ihr dazu denkt, wenn ihr uns schreibt auf Social Media oder auf unsere Mailadressen und freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
Ja, und vielleicht mögt ihr uns auch abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt.
Gute Idee.
Das ist immer hilfreich, damit ihr keine neue Folge verpasst. Gute Zeit euch, führt euch Gott.
Tschüss. RefLab.